Lieber Uli, danke für deine freundlichen Worte. Es sind 30 Jahre her. Ja. Und ich komme immer wieder gern zu euch. Ich liebe euch, die Gemeinde in Bregenz. Und ich habe den Herrn gefragt, was soll ich heute predigen? Und er hat mir diesen Vers aufs Herz gelegt. Ich komme bald, halte fest, was du hast, lass dich von niemand um deinen Siegeskranz bringen. Luther und andere haben auch mit Krone übersetzt. Den Älteren ist das noch eher geläufig, lass dich von niemand um deine Krone bringen. Wir leben als Christen heute in der Spannung zwischen dem Schon und noch Nicht des Heils. Der Siegeskranz oder die Krone ist uns bereits gegeben, weil wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben und uns zu ihm bekennen, denn er hat für uns den Sieg errungen. Der Siegeskranz, die Krone, was hat es damit auf sich? Einen meist aus Lorbeerzweigen geflochtenen Siegeskranz erhielten früher die Sieger bei sportlichen Wettkämpfen. Und wenn schon darauf so viel Mühe verwendet wurde und diese Kränze bald einmal auch verwelkten, um wie viel mehr soll uns der unverwelkliche Siegeskranz erfreuen und ein Herzensanliegen sein? An verschiedenen Stellen der Bibel wird von diesen Kränzen oder Kronen berichtet. Ich möchte einige nennen. Die unvergängliche Krone, 1. Korinther 9, jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Das ist der Unterschied. Sport ist ja heute in aller Mund und nimmt einen ganz großen Anteil in den Informationen ein. Und das ist alles vergänglich. Aber den Siegeskranz, den Christen haben dürfen, der ist unvergänglich. Für die, die im geistlichen Kampf Siege errungen haben, die ihr Augenmerk darauf richten, das Rennen gut zu beenden. Das Ziel ist, dass wir immer mehr geistliche Siege erringen, geistliche Kraft uns schenken lassen. Wir stehen alle in einem geistlichen Kampf. Die zweite, 1. Thessalonicher 2, 19, 20, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskranz, nicht auch ihr? Vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Ankunft, ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Das ist die Krone der Freude. Für die, die Menschen für Jesus, für Christus gewonnen haben. Eine Auszeichnung für ihren Mut und ihre Tapferkeit für das Evangelium. Dann die Krone der Gerechtigkeit. Das ist im Timotheusbrief. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird. An jenem Tag nicht allein, aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Die Krone der Gerechtigkeit für die, die den Glauben in der Erwartung auf die Wiederkunft des Herrn lebendig in ihrem Innern bewahrt haben. Das vierte, die Krone der Herrlichkeit. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Der ist denen vorbehalten, die ihren Dienst in der Leitung für die Gemeinde treu wahrgenommen haben. Uli, da bist du auch gemeint. die Krone der Herrlichkeit, die ihren Dienst in der Kirche für die Gemeinde, in der Leitung für die Gemeinde treu wahrgenommen haben. Dann die Krone des Lebens. Zwei Bibelstellen: Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Jakobus: Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Die Krone des Lebens für solche, die Verfolgung leiden, und für solche, manche, die auch dem Märtyrertod sterben. Das ist auch Gegenwart heute. Auch wenn wir hier in unserem guten Westeuropa nichts merken davon, aber das ist Realität in vielen anderen Gebieten der Erde. Leiden um Jesu Willen. Zusammengefasst, die den Siegeskranz erhalten haben, haben sich besonders ausgezeichnet. Einige Stichworte dazu: Sie haben Enthaltsamkeit gelebt und sie haben sich aufs Ziel konzentriert. Sie haben zeugnishaft gelebt und Menschen für Christus gewonnen. Sie sind im Wort gegründet und haben den Glauben bewahrt. Sie haben treu im Dienst ausgeharrt. Sie haben Leiden ertragen und einige den Märtyrertod. Denke immer an einen Landsmann von mir, Dietrich Bonhoeffer. Und ja, ich habe so Ehrfurcht vor dem, was er getan hat und bekannt hat. Er hat die Krone des Lebens. Für sie alle gilt, sie lebten oder leben in der gläubigen Erwartung des Herrn, ungeachtet der Kosten. Und genau das wird der Gemeinde in Philadelphia verheißen. Diese Verheißung gibt uns Gottes Wort. Sie ist noch nicht in Erfüllung gegangen, aber die Zeit ist reif. Ich komme bald. Jesus kommt bald. Frage: Was macht das mit dir, mit mir, mit uns, diese Wahrheit von Gottes Wort? Ich komme bald. Hinweis auf sein baldiges Kommen. Anlässlich der Auffahrt Jesu haben Engel gesagt, bezeugt: Dieser Jesus, der wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen, in den Himmel. Die Frage, die das auslöst: Wann wird es denn endlich sein? Die Bibel gibt uns verschiedene Hinweise, wann die Zeit erfüllt ist und Jesus seine Brautgemeinde holt. Das Evangelium wird allen Nationen gepredigt. Das ist eigentlich heute geschehen, wenn vielleicht auch noch nicht alle Stämme erreicht worden, aber allen Nationen ist es gepredigt. Die Voraussetzung, dass es große Hungersnöte geben wird. Nordafrika, andere Gebiete. Die Gebote Gottes werden missachtet. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. In der Schweiz werden geschätzt pro Jahr 10.000 Kinder abgetrieben. Ich glaube, in Österreich ist es nicht viel anders. Es wird schwere Erdbeben geben, Lukas 21. Hungersnöte und Seuchen und furchtbare Dinge werden geschehen. Am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein. Ein weiteres Zeichen ist die Gründung des Staates Israel im 1948. Der Feigenbaum treibt, er treibt Blätter. Zum ersten Mal seit 2 Jahrtausenden haben die Juden einen eigenen Nationalstaat. Und Jerusalem ist wieder Hauptstadt geworden. Ein weiteres Zeichen heute, die weltweite Ausbreitung des Spiritismus. Der drastische Verfall der Sitten. Man braucht nur einen Blick in die Tagespresse zu werfen, um Beweise dafür zu finden. Gebote Gottes zu unserem Schutz gegeben sind heute out. Gewalt und öffentlicher Ungehorsam, ein Geist der Gesetzlosigkeit herrscht im Familienleben, im Staat und sogar in den Kirchen. Menschen mit äußerer Frömmigkeit, die die göttliche Kraft verleugnen. Der Traum von einer Weltgemeinschaft, der Zusammenschluss der Religionen, Abu Dhabi, Kirche, Synagoge und Moschee, friedlich nebeneinander. Das ist es doch, was Menschen schon immer wollten. Eine neue Bibel auf der Grundlage von KI, künstlicher Intelligenz, aber ohne den Namen Gottes, damit sie für alle gilt. Das Versagen von Regierungen bei der Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung und der Verhinderung des Terrorismus schafft ein Klima, das für einen Weltdiktator wie geschaffen ist. Die meisten dieser Ereignisse werden nach den Prophezeiungen vor der Wiederkunft Jesu Christi auf der Erde geschehen. Die Bibel sagt nicht, dass sie alle vor der Entrückung, das ist ja das erste Kommen Jesu, in den Wolken stattfinden, aber vor seinem Erscheinen in Herrlichkeit, das zweite Kommen. Wenn wir heute miterleben, wie sich diese Trends entwickeln, dann ist die offensichtliche Schlussfolgerung, dass die Entrückung näher kommt. Den genauen Zeitpunkt weiß nur der Vater im Himmel. Wir müssen unterscheiden zwischen dem ersten und zweiten Kommen. Zunächst kommt Jesus in den Wolken, Thessalonicher 4, lese ich nachher, um seine Gemeinde zu sich zu rufen, das nennen wir die Entrückung. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Wer wird entrückt? Die Gemeinde Jesu, alle die, die eine klare Bekehrung erlebt haben, die ihre Sünden bekannt haben, Jesus ihr Leben anvertraut haben, den Heiligen Geist empfangen haben, der ihnen Zeugnis gibt, dass sie jetzt Kinder Gottes sind. Das Wort Entrückung, das wir benutzen, um die erste Phase der Wiederkunft des Herrn zu beschreiben, ist von dem Verb abgeleitet, das so viel wie hinaufgeholt heißt, schöner Gedanke, hinaufgeholt. In den Wolken die Luft, eigentlich der Herrschaftsbereich Satans, nach Epheser 2, Vers 2. Deswegen ist es eine siegreiche Versammlung in offener Missachtung des Teufels in seinem eigenen Reich, weil Jesus Christus der Sieger und stärker ist. Die Menschen heute sind ja begeistert von der Raumfahrt, doch können ihre größten Errungenschaften mit dem Wunder der Entrückung verglichen werden? Wenn wir Gläubigen in einem Bruchteil, in dem Bruchteil einer Sekunde in den Himmel reisen, ohne unsere Atmosphäre mitnehmen zu müssen, wie die Raumfahrer es ja tun müssen, wenn sie nur kleine Hüpfer in den Raum unternehmen wollen, dem Herrn entgegen, unserem Herrn entgegen, wie wird das sein? Wir werden ihn sehen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. 2. Thessalonicher 4, Vers 17. Wie wird das sein? Unbeschreiblich. Die Aufforderung für uns, für seine Gemeinde, 2. Thessalonicher 4, 18, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ermuntert einander mit diesen Worten. Lasst euch ab. Das zweite Kommen Jesu, dieses wird in 2. Thessalonicher 2, 3 bis 4 beschrieben. Da ist vom Antichristen die Rede, von der arroganten Haltung, die ihn kennzeichnet, sehen wir heute bereits einige Abbilder in der Weltpolitik. Er wird sich allem widersetzen, sich über alles erheben, was Gott genannt wird und Gegenstand der Verehrung ist. Mehr noch, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und sich selbst als Gott ausgeben. Und dem wird Jesus ein Ende setzen bei seinem zweiten siegreichen Kommen auf dem Ölberg zusammen mit seiner heimgeholten Gemeinde. Zacharja 14. Dann wird der Herr ausziehen und gegen jede Nation kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat am Tag der Schlacht, und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten und nach Westen spalten und ein sehr großes Tal schaffen, und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden, eine andere Hälfte nach Süden weichen. Wenn Jesus bald für seine Gemeinde kommt, das erste Kommen, nachdem wir Ausschau halten, was sind dann meine und deine Konsequenzen? Bereit sein, bereit machen. Das Wort weist uns vor allem darauf hin: Halte fest, was du hast. Halte fest, was du hast. Was hast du? Was haben wir? Was habe ich? Als bekennende Christen habe ich die Vergebung meiner Sünden, wenn ich sie bekannt habe vor Gott. Ich bin befreit zu einem neuen Leben, zu einem anderen Leben, als wie das Leben ohne Jesus. Ich habe Jesus Christus in mein Herz und in mein Leben aufgenommen. Der Heilige Geist wirkt in mir, in uns, was Jesus entspricht. Das Wort Gottes ist unsere Wegleitung im Alltag. Wir haben die Verheißung von Gottes Wort, eine Krone, ein Siegeskranz. Wir erleben die wertvolle Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern und sind dankbar, einer Gemeinde anzugehören. Ist das nicht ein kaum zu fassender Reichtum, den wir in Jesus haben? Sollte uns das nicht alles immer wieder neu zu Dank und Anbetung leiten? Aber wie können wir festhalten? Wenn ich irgendetwas Wertvolles mein eigen nenne, dann trage ich Sorge dafür. Ich pflege es, ich bewahre und behüte es, vielleicht sogar wie einen Augapfel. Und pass auf, dass mir niemand das wegnimmt. Es ist ein Teil, ein wichtiger, vielleicht der wichtigste Teil meines Lebens. Halte fest, was du hast, auf dass niemand deine Krone nehme. Eine geistliche Auszeichnung ist die Krone, der Siegeskranz, etwas, das unser Leben beeinflusst. Wie kann es geschehen, dass es mir jemand wegnimmt? Gibt es das überhaupt? In den Klageliedern 5,16, Ephraim, da heißt es: Die Krone ist von unserem Haupt gefallen. O weh, dass wir so gesündigt haben. Israel verlor damals seine davidische Königslinie. Sie waren lange Zeit Gott ungehorsam gewesen. Sieh, die Linie Davids wird erst mit Christus fortgesetzt, wenn er kommt, wenn er gekommen ist. Gott musste Gericht halten über seinem Volk. Die Krone verlieren, vielleicht passiert es schneller, als wir denken. Die Vernachlässigung von Gottes Wort, wenn wir es nicht mehr wert achten, wenn der Alltag mit seinen vielen, vielen Ablenkungen wichtiger geworden ist, wenn uns andere Ansprüche enorm wichtiger werden. Was man uns wegnimmt, hat immer irgendwelche Folgen. Deswegen halte fest, was du hast. Du fragst, wie soll ich festhalten? An Jesus Christus bleiben. Paulus ermahnt die Gemeinde, Jesus im Gedächtnis zu halten, mich jeden Tag wieder neu auf ihn ausrichten, an seinem Wort und seinen Verheißungen, in seiner Nachfolge bleiben, auch wenn es etwas kostet, vielleicht in Zukunft noch mehr kosten wird. Dann wirst du die Krone des neuen Lebens nicht verlieren. Ich halte fest, um bereit zu sein. Festhalten hat mit meiner Bereitschaft zu tun. Wie in Philadelphia, denen die Ermahnung gegeben wurde, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Das braucht manchmal etwas, dass wir das unerschrocken so tun können im Alltag. Ich habe das erst letzte Woche wieder erlebt, als wir mit unseren Nachbarn ein sogenanntes kleines Quartierfest gefeiert haben und mich jemand gefragt habe, was ich eigentlich tue oder getan habe in meinem Leben. Und ich dachte, ja, jetzt hat der Herr mein Gebet erhört, jetzt kann ich bekennen. Und das habe ich gerne gemacht. Und das tut so wohl im Nachhinein. Wenn du wieder mal ein Zeugnis gegeben hast, dass du Jesus Christus liebst, und sein Nachfolger bist. Ich möchte euch ermutigen dazu. Betet immer wieder darum. Es bereichert euer geistliches Leben, Zeugnis zu geben. Die Christen in Philadelphia hatten in den Augen von Jesus mit der kleinen Kraft, die sie besaßen, das Wesentliche getan. Ja, gern. Ich brauche einen Schluck. Was war das? Sie saßen nicht einfach da und jammerten über ihre kleine Kraft. Sie ließen sich auch nicht dazu verleiten, alles etwas locker zu sehen, sondern sie orientierten sich im täglichen Leben am Wort Gottes. Sie befolgten die Anweisungen und Lehren der Bibel, so wie es von den ersten Christen in Jerusalem überliefert wurde. Ganz am Anfang, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehren, in der die Apostel sie unterwiesen. Das war bei dieser Gemeinde genauso. Philadelphia. Sie waren Täter des Wortes, wie Jakobus die Christen aufforderte. Es genügt eben nicht oder aber nicht, dieses Wort nur anzuhören. Ihr müsst es in die Tat umsetzen, sonst betrügt ihr euch ja selbst. Das haben sie in Philadelphia gemacht. Und daraus können wir eine sehr wichtige Schlussfolgerung ziehen. Wir benötigen keine große äußere Kraft, um festzuhalten. Das heißt, Jesus treu zu sein. Was ist wichtig? An ihm bleiben, wie Philadelphia. Die Worte Jesu, seine Lehre, prägten ihr Leben, ihre Botschaft. Dazu brauchte es keine große Kraft, und das Wort Gottes, seine Anweisungen und Ordnungen in die Tat umsetzen. Es stimmt eben, was Jesus auch gesagt hat in Matthäus 11. Nehmt mein Joch auf euch, lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht beim Bibellesen. Ich lese im Moment am Morgen wieder einmal, ich habe das schon x-mal gemacht, die Psalmen. Ich bin bei den Psalmen Davids und sie sind so realistisch und manchmal so erquickend, dass ich einfach beim Lesen beten muss und Jesus danken muss und Jesus auch sagen darf immer wieder, danke für deine Liebe, ich habe dich auch lieb. Ich wünsche dir diese Nähe. Bekenne es Jesus, dass du ihn liebst, wenn es der Fall ist. Was ist wichtig? Eine Gemeinde, die das Wort Gottes bewahrt und lebt, zeigt sich nicht immer durch Stärke nach außen. Aber es lebt. Diese Gemeinde lebt. Weil das Wort ein lebendiges Wort ist. Jesus selbst ist das lebendige Wort. Und wo er im Zentrum steht, sein Wort verkündigt wird, gibt es Leben. Die Gemeinde hielt sich aber nicht nur an dieses Wort, sie standen öffentlich zu ihrem Glauben an Jesus. Sie hielten es offensichtlich mit dem Apostel Paulus, der nach Rom geschrieben hat. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Warum? Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Ist jemand hier, der diese Rettung noch nicht hat, dann komm zu Jesus Christus und bekenne dich zu ihm. In ihm ist die Kraft Gottes, die dir Rettung bringt. Paulus schämte sich nicht über die Botschaft von Jesus. Er war bereit, zu diesem Namen zu stehen, wie eben auch diese Christen in Philadelphia. Du hast dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Das attestiert der Herr der Gemeinde in Philadelphia. Das Faszinierende an dieser Gemeinde ist, dass es ja eben nicht auf unsere Kraft ankommt. Denn Gott hat das, was äußerlich schwach ist, erwählt und bringt es ans Ziel, wie es Paulus hier in diesen Versen bestätigt. Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Gott hat andere Maßstäbe, wie er unser Leben beurteilt. Ein vierter Punkt, bereit sein. Jesus kommt, wie bereit sein, im Festhalten an all dem, was er uns geschenkt hat, an ihm bleiben, mit und aus dem Wort leben, auf sein Reden hören. Immer wieder weihen wir unser Leben ihm neu. Das ist nicht nur einmalig. Tu es immer wieder neu. Ich weihe mich dir neu, Herr Jesus. Ich will dir verfügbar sein. Ich möchte zu deiner Ehre leben. Ich dulde keine Sünde und gebe keiner Sucht nach. Ich räume auf, was es aufzuräumen gibt in meinem Leben. Und wir lehnen keinen Menschen ab. Wir haben vergeben, Vater unser, wie auch wir vergeben. denen, die an uns schuldig wurden. Wir bringen uns in seine Gemeinde ein mit den Gaben, die er uns gegeben hat. Und wir hören nicht auf zu evangelisieren, denn wir sind seine Zeugen. Paulus ermahnt die Gemeinde den Timotheus in seinem Brief: Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium. Die Wertschätzung des Paulus, Jesus im Gedächtnis festzuhalten, bekennt er so: Indem ich Leiter trage, bis zu Fesseln wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden, deswegen erdulde ich alles, um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Denn das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Der Angriff auf das Wort Gottes hat mit aller Macht eingesetzt in unsere Gegenwart. Die moderne Theologie hat keine Ehrfurcht vor dem geschriebenen Wort Gottes und erkennt es nicht als Zeugnis Gottes an. Sie versuchen, das Wort allein mit ihrem Verstand zu erklären. Der Gott, der Wunder tut, der Bibel, ist ihnen einfach zu groß. Seine Wunder finden sie unglaubwürdig, weil sie über das menschliche Fassungsvermögen hinausgehen. Darum versuchen sie, der Bibel das wegzunehmen, was ihnen zum Anstoß ist. All das Wunderbare wird geleugnet. Mit menschlichen, wissenschaftlichen Maßstäben wird das Wort untersucht und eingeteilt in glaubwürdig und nicht glaubwürdig. Was für eine List Satans dahinter steht. Der Feind versteht sich auf die Kunst, durch allerlei Beschäftigungen die Zeit der Menschen einzufordern, wodurch keine Zeit bleibt, um sich in das Wort Gottes wirklich zu vertiefen und zu glauben. Deswegen ist es unsere Sache, das uns anvertraute, wertvolle Gut in Sicherheit zu bringen, indem wir es eingraben in unsere Herzen und Gott bitten, es uns zu bewahren. Wir sollten dafür sorgen, dass unsere Gemeinschaft mit dem Herrn immer inniger wird, solange wir hier sind. Dass wir aus dem Weg räumen, was dieser Gemeinschaft hinderlich sein könnte. Und es ist erforderlich, zu allen Seiten hin wachsam zu sein. Auch unser eigenes Ich im Tod zu halten, bereit sein, wenn er kommt. Was sollen wir nun hierzu sagen, wenn Gott für uns ist? Wer kann dann gegen uns sein? Ich schließe mit zwei Versen aus Judas 24, 25. Dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren, sodass ihr untadelig und voller Freude und Jubel vor seinen Thron treten könnt. Ihm, dem alleinigen Gott, der unser Retter ist durch Jesus Christus, unseren Herrn, gehören Ehre, Majestät, Stärke und Macht. So war es schon vor aller Zeit, so ist es jetzt und so wird es für immer und ewig sein. Ich schließe die Predigt mit einem Gebet und möchte nachher noch etwas kurz reflektieren. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Es ist ein lebendiges Wort, weil es uns ewiges Leben verheißt, weil es uns in der Anwendung befreit von allem, was nicht in deiner Gegenwart gehört. Befreit zu einem neuen Leben, zu einem neuen Leben mit Ewigkeitswert, zu einem neuen Leben, das uns erfüllt, das uns Frieden gibt, das uns erfreut, weil wir dich kennen, persönlich, unseren Heiland und der Retter. Wir wollen das alles im Herzen behalten was du uns gesagt hast durch dein lebendiges Wort, Herr. Hilf uns dabei, bereit zu sein, wenn du wiederkommst. Wir danken dir für diese Verheißung. Sie ist wirklich Ja und Amen in dir. Amen. Ja, was nehmen wir mit? Festhalten und bereit sein. Nochmal einige Stichworte dazu, ihr könnt sie lesen auf der Folie. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr das vielleicht eine Zeit lang nicht mehr getan habt, weiht euer Leben Jesus wieder ganz neu. Eure Herzen werden dabei warm werden. Und der Herr wird euch so viel Liebe schenken zu ihm, dass es euch gar nicht schwerfällt, sondern dass es eine Freude ist, sich ihm zu weihen, dass es euer Leben erfüllt.